Hallo und herzlich willkommen zur Folge 22 des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit und spreche heute mit Peter Syrik und Tamim Badawi von SEW Eurodrives. Diejenigen, die aus der Industrie kommen, kennen SEW sicherlich als etablierte Marke und deutscher Hersteller von Antriebstechnik. Zunächst sprechen wir mit Tamim über seinen Fachbereich, die Industriegetriebe, die häufig in Krananlagen, Brücken, Schleusen oder bei Förderbändern zum Einsatz kommen, also überall da, wo hohe Leistungen benötigt werden. Er hat uns einen spannenden Use Case seines Kunden, der Wuppermann AG, mitgebracht. Diese stellen Flachstahlprodukte, also Coils, her. Und hier geht es um die Rolle des Instandhalters. Also dieser überwacht den Anlagenbetrieb einer sogenannten Bandzuganlage. Und wir beantworten hier die Frage, was ist der Mehrwert für einen Instandhalter, eine cloudbasierte Lösung zur Lager- und Verzahnungsüberwachung einzusetzen und wie sieht diese genau aus? Dann springen wir ins zweite spannende Thema von Peter, den fahrerlosen Transportsystemen. Diese gibt es ja schon lange am Markt, aber jetzt mit neuen Ansätzen durch zusätzliche Daten und neue Technologien. Wir sprechen zu einem Use Case aus der Lebensmittelindustrie und wie dieser Kunde bei anziehendem Geschäft das fahrerlose Transportsystem als Pay-per-Use-Modell beziehen kann, also abgerechnet nach Gewicht, Fahrstrecke, Anzahl der Aufträge und so weiter. Und ich würde sagen, jetzt starten wir direkt durch mit dieser Folge mit SEW Eurodrives und Peter Syrik und Tamim Badawi. Hallo Tamim und hallo Peter, ich heiße euch herzlich willkommen zum Industrial IoT Use Case Podcast. Ich freue mich sehr, euch heute dabei zu haben. Wie geht's euch denn zurzeit? Tamim, ich schaue mal virtuell in deine Richtung.
Ja, hallo Madeleine, mir geht's ausgesprochen gut. Mein Urlaub liegt nicht lange zurück, das heißt, die Batterien sind irgendwo nahe bei 100%. Wir haben dann letzten Freitag noch das Kickoff gehabt für das nächste Release, für das Produkt, um das es heute auch geht. Ja, die Veranstaltung kam gut an, hat Lust gemacht auf die nächsten Schritte. Genau, ansonsten alles prima. Wie geht's dir denn, Marleen?
Oh, das wurde ich ja noch nie gefragt. mir geht's auch sehr gut. Jetzt kommen wieder so ein paar Veranstaltungen. Ich bin gespannt, wie das wird mit so einem entsprechenden Hygienekonzept, so ein paar Messen. Bin ich mal gespannt. Also, ja, nee, und sonst geht's mir privat, beruflich sehr gut. Und dir, Peter?
Bei mir ist auch alles super. Ich habe jetzt noch eine Woche vor mir und dann habe ich meinen wohlverdienten Urlaub. Also insofern, schön. Ich bin voller Vorfreude und insofern alles gut.
Tipptopp. Sehr gut. Yes, ich denke, zu Beginn wäre es super, wenn ihr noch ein oder zwei Punkte kurz zu euch und eurer jetzigen Rolle bei SEW Eurodrives sagen könntet. Tamim, ich würde einfach mal wieder an dich übergeben. Magst du anfangen mit einer kurzen Vorstellung zu deiner Person?
Gerne. Mein Name ist Tamim Badawi, bin Maschinenbauingenieur aus Karlsruhe, dieses Jahr 40 geworden, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ich bin jetzt seit 8 Jahren bei der SEW, davor fahre ich 5 Jahre bei Heidelberger Druckmaschinen, habe da zuletzt das Innovationsmanagement in der Produktion geleitet und bin jetzt bei SEW verantwortlich fürs Produktmanagement der Industriegetriebe. Seit 3 Jahren bin ich dann jetzt auch Projektleiter für das Thema Drive-Radar, also die Condition-Monitoring-Lösung für die Industriegetriebe, die wir jetzt seit 1. Juli zum Verkauf anbieten.
Okay, perfekt. Genau, auf Drive-Radar und die Industriegetriebe kommen wir dann auch gleich nochmal. Peter, ich würde nochmal kurz an dich übergeben. Was ist deine Rolle bei SEW genau?
Also ich bin Abteilungsleiter, zuständig für den Bereich Product Solution im Mac Solution Factory Automation Umfeld. Das heißt, wir kümmern uns um alles, was mit fahrerlosen Transportsystemen, Industrie 4.0, um Schlagwort mal zu benutzen, dreht hier bei der SEW. Ich bin seit 10 Jahren jetzt bei der SEW und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ja, das kurz nur zu mir.
Okay, perfekt. Ich denke, viele Hörer kennen SEW ja als Marke, auch als, sag ich mal, Hersteller, Getriebemotoren, Frequenzumrichter, Steuerung, Software. Ihr seid ja recht breit unterwegs. Jetzt sprechen wir ja heute in dem Kontext zum Thema Digitalisierung beziehungsweise auch Cloud-Anwendungen, IoT. Peter, könntest du uns mal einen kurzen Einblick über euer, ja, sag ich mal, Kerngeschäft geben und was auch ein Stück weit eure Vision in Richtung Digitalisierung ist?
Ja, klar, sehr gern. Also, wie du ja gesagt hast, die SEW ist jetzt in dem Umfeld nicht das unbekannteste Unternehmen. Wir sind 1931 gegründet worden. Wir sind immer noch ein Familienunternehmen. Unser Credo wirklich seit der Gründung durch unseren Ernst Blickler rausgegeben ist, dass Menschen keine Produkte wollen, sondern sie wollen Lösungen. Und das ist auch das, womit wir uns eigentlich seit Anfang an beschäftigt haben. Wir haben mit dem Getriebemotor angefangen als das erste Produkt, was wir hatten, haben das immer wieder erweitert. erweitert, so dass 1980 dann die Regelungs- und Steuerungstechnik mit dazugekommen ist. Wir haben dann ein Elektronikwerk hier in Deutschland aufgebaut. Als schon viele andere eher quasi aus Deutschland rausgegangen sind, haben wir Elektronikproduktion hier aufgebaut. Haben das sogar jetzt nochmal erweitert, haben ein neues Werk gebaut, weil wir auch immer da wieder diese Lean-Prinzipien ganz stark reingebracht haben und in die Richtung gebaut haben und produziert haben. So haben wir also quasi vom reinen Getriebemotor mit dem Umrichter zusammen es geschafft, Lösungen unseren Kunden anbieten zu können, haben dann das Thema Service auf ein neues Level gebracht und sorgen entsprechend dafür, dass wir unseren Kunden schnellstmöglich bei Inbetriebnahmen helfen können, bei Problemen helfen können. Das ist schon wirklich beeindruckend, was da unser Service bewerkstelligen kann und leisten kann. Großgetriebe sind dann noch mit dazugekommen, das, was der Tamim vorstellen wird, und mein Bereich jetzt, der noch mit dazugekommen ist, die Themen, die mit Industrie 4.0 sich beschäftigen, fahrerlose Transportsysteme. Auch das wieder als Erweiterung, weil wir natürlich unsere Getriebemotoren dort im Einsatz haben, in den Fahrzeugen, und die Bewegung beim Kunden, das ist unser Ziel, dafür wollen wir sorgen, und das werden wir auch damit weiterhin sorgen.
Ja, ja, genau. Ich würde auch auf das Thema fahrerlose Transportsysteme dann im nächsten Schritt nochmal genauer eingehen. Das ist auch ein wahnsinnig spannendes Feld. Tamim, vielleicht kurz in deine Richtung. Jetzt hatte ich verstanden, du bist zuständig für das ganze Thema Industriegetriebe, auch Großgetriebe. Kannst du mal ganz kurz für die Hörer, die vielleicht nicht im täglichen Business damit zu tun haben, mal ganz kurz sagen, wo kommen die zum Einsatz, und vielleicht auch ein Stück weit zur Funktionsweise, einfach nur um es einzuordnen, wo wir uns hier bewegen, in welchen Größen?
Gerne. Also Industriegetriebe bezeichnen wir Getriebe, die einfach höhere Drehmomente abtriebseitig liefern. Im Privatleben trifft man, sagen wir mal, solche Antriebe nicht so oft. Ich sage mal, unsere klassischen Antriebe sind ja dann oft auch im Flughafen, bei der Post. Die Industriegetriebe bewegen zum Beispiel die großen Container am Hafen, also die Kräne, die dann die Container von Land an Schiff oder von Schiff an Land bringen. Wir heben die Hollandbrücken, wir sind in Schleusenanwendung drin. Wir sind ganz stark im Bereich Mining und bewegen da die großen Förderbänder. Also überall, wo hohe Leistungen erforderlich sind, kommen unsere Industriegetriebe zum Einsatz.
Okay. Und wie sieht dann jetzt hier, jetzt sage ich mal, hatte Peter ja schon ein bisschen was zum Thema Digitalisierung gesagt. Wie sieht jetzt genau hier euer Ansatz in Richtung vielleicht auch Cloud, IoT aus? Wie funktioniert das genau? Du hattest vorhin Drive-Radar angesprochen. Hängt das damit zusammen?
Da möchte ich vielleicht kurz mal zurückgreifen und sagen, wie das Thema Drive-Radar bei uns quasi etabliert ist in der Firma. Sind in sehr vielen Branchen mit unseren Produkten unterwegs und sehen da über die Branchen hinweg keine signifikanten Unterschiede in den Anforderungen an die Digitalisierung. Und deswegen war es uns eben sehr wichtig, auch produktübergreifend da einem Zielbild zu folgen mit den ganzen Entwicklungen, und haben da dann eins der Schlüsselthemen aus unserer Sicht, das Thema Condition Monitoring, unter einer Dachmarke etabliert. Und das ist eben Drive-Radar. Das heißt, alle Lösungen, die bei uns entstehen, die sind unter dieser Dachmarke etabliert. Und ich bin quasi zuständig jetzt für die Ausprägung für die Industriegetriebe. Die sieht natürlich in der Hardware unten am Schluss ein bisschen anders aus als für andere Produkte, folgt aber dann dem gleichen Ziel. Und vielleicht noch zwei Worte zu dem Zielbild. Abstrakt gesagt geht es uns darum, Systeme zu entwickeln, mit denen unser Kunde und wir beobachten können. Wir wollen aus diesen Beobachtungen lernen, wir wollen da Wissen aufbauen. Genau, im Endeffekt, um dann einen Kundennutzen zu schaffen. Und der soll da sein, einfach früher planen zu können und zielgerichteter zu handeln.
Grundsätzlich kann man zur Digitalisierungsstrategie der SEW sagen, dass wir relativ früh im Prinzip schon die Chancen da erkannt haben und innovative Ansätze versucht haben umzusetzen. Wir haben mit der Lean Smart Factory quasi den ersten Bereich dort aufgebaut und wollen jetzt mit den nächsten Schritten eigentlich dafür sorgen, dass wir das Unternehmen dort in ein digitalisiertes Zeitalter bringen können. Wir haben dafür grob drei Hauptbestandteile in der Digitalisierung definiert. Das erste und das wichtigste sind die Customer Benefits, und dazu gehört zum Beispiel das Thema Drive-Radar, was der Tamim gerade angesprochen hat. Dazu gehören aber natürlich auch die internen Dinge, Operational Excellence, wo es um das Thema Optimierung, Lieferzeiten und solche Punkte geht, aufgrund von Digitalisierungsthemen, und natürlich die Enterprise Agility, also wie kriegen wir das Unternehmen selber, die Strukturen, die Organisationen dazu. Also das vielleicht nur ganz kurz ergänzend zu dem, wie sich die SEW insgesamt mit diesem Thema Digitalisierungsstrategie befasst und beschäftigt.
Perfekt. Also das, ich glaube, nochmal gut, um das im Gesamtkontext nochmal zu verstehen. Tamim, jetzt hattest du ja gerade gesagt, Drive-Radar, wie muss ich mir das genau vorstellen, das Thema Condition Monitoring bei diesen Industriegetrieben? Was ist vielleicht auch ein Stück weit, sag ich mal, eure Motivation dahinter oder fordern das direkt eure Kunden? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, was so der Hintergrund des Ganzen ist?
So 2015, 2016 hatte das jeder im Bauchgefühl, dass das Thema Condition Monitoring sich stark wieder zum Trend entwickelt. Wir haben das zurückgeführt, auch sagen wir, die einheitlichen Anforderungen einfach darauf, dass diese Digitalisierung, die wir jetzt im Privatleben immer stärker erleben, also diesen hohen Komfort, sei es beim Einkauf, bei der Informationsbeschaffung oder vielleicht auch bei der Kommunikation, Gewohnheit werden für uns und dann den Wunsch schaffen, vergleichbare Dinge im industriellen Umfeld zu haben. Also diese Einfachheit schafft Anforderungen, die sich auch aufs industrielle Umfeld übertragen. Mhm. Genau, ich merke das auch zum Beispiel stark bei meinen Kindern im Umgang mit digitalen Medien. Ich glaube, wenn die ins Arbeitsleben eintreten, die werden es nicht mehr verstehen, wie kompliziert viele industrielle Lösungen sind. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, darf heutzutage Maschinenbau, darf Industrietauglichkeit keine Ausrede mehr sein. Ja? Also die Dinge müssen einfacher werden, die müssen besser miteinander vernetzt sein. Genau, und sag mal, ausgehend davon haben wir uns dann, um den konkreten Marktbedarf abzuklopfen, viel mit Studien beschäftigt. Da waren sehr viele zu finden im Internet, was allein, finde ich, schon für den Trend spricht. Und da war eben ein gemeinsamer Nenner in den Studien, und zwar das Thema Predictive Maintenance. Also alle sehen die Technologie so weit, dass man Predictive Maintenance, also vorausschauende Instandhaltung, gut realisieren kann. Und die Unternehmen sehen das auch, sage ich mal, als eins der Key-Faktoren für nachhaltigen Produktionserfolg.
Ja.
Da gab es dann eine spannende Studie, vielleicht darf ich die kurz zitieren.
Sehr gerne.
War von Roland Berger, VDMA und der Deutschen Messe. Aus dem Jahr 2017, da haben 81% der befragten Unternehmen gesagt, dass sie sich bereits intensiv mit Predictive Maintenance beschäftigen und 40% der Unternehmen auch dem Thema Predictive Maintenance eine sehr hohe Bedeutung für ihr künftiges Geschäft beimessen. Ja, aber trotzdem haben nur sehr wenige Unternehmen Predictive Maintenance heute schon im Angebot. Ich glaube, einfach es liegt daran, dass der Reifegrad von diesen Lösungen noch sehr unterschiedlich ist und schwierig ist, dann für den Kunden Transparenz zu haben, was das wirklich an Nutzen dann später in der Firma für ihn bringen kann. Vielleicht noch ganz kurz, was ganz spannend noch war in den Studien war, dass das Thema Predictive Maintenance von den meisten Studienteilnehmern, also von 79% der Studienteilnehmer, als Chance für eine Leistungssteigerung in der Produktionstechnik gesehen wird. Ja, also hier geht es nicht nur darum, einmal diese Ausfallszenarien zu vermeiden oder ein gewisses Niveau zu erreichen, sondern hier geht es um Steigerung. Ja? Steigerung der Anlagenverfügbarkeit, der Anlagenlebensdauer oder auch eine Stabilisierung von Prozessen.
Also ich würde vielleicht im nächsten Schritt mal gern verstehen wollen, was ihr vielleicht auch ein Stück weit in der Praxis unter Predictive Maintenance versteht. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel? Sagen wir, ich spreche ja hier im Podcast immer über konkrete Anwendungsfälle. Hast du da mal einen von deinem Kunden, anhand dessen man vielleicht auch ein Stück weit mal die Vorteile versteht und die Herausforderungen in die Richtung, welches uns mal mitgeben kannst?
Also wir haben unser System jetzt bei der Wuppermann AG im Einsatz. Die Wuppermann AG ist ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Leverkusen. Genau, und hat sich da in der Stahlindustrie auf Flachstahl und Stahlrohr spezialisiert. Der Wuppermann kümmert sich im Endeffekt selbst um seine Anlage. Und was er jetzt erlebt, ist einfach, dass die Anforderungen an seine Instandhaltung stark gestiegen sind. Ja, also es gibt im Unternehmen den Druck auf die Instandhaltung, dass die Instandhaltung einen stärkeren Wertbeitrag für den Unternehmenserfolg auch leistet. Da die Anlagenverfügbarkeit soll gesteigert werden. Gleichzeitig sollen aber die Instandhaltungskosten sinken. Die Produktivität soll jedes Jahr gesteigert werden. Und da soll sich die Instandhaltung eben noch stärker, sage ich mal, zum Partner der Wertschöpfung entwickeln.
Nur kurze Zwischenfrage. Das heißt, aber Wuppermann liefert die Stahlbandcoils oder die Anlagen direkt?
Die liefern die Stahlerzeugnisse. Genau, die sind selbst produzierendes Unternehmen.
Okay, verstehe. Das heißt, die Instandhaltung ist sozusagen bei denen intern. Und wie muss man sich so einen täglichen Job von jemandem aus der Instandhaltung da vorstellen?
Ja gut, der muss seine Anlage gut kennen, der muss den Gesundheitszustand seiner Anlage im Blick haben, der muss wissen, wo seine Flaschenhälse sind, wo die Stellschrauben sind, sage ich mal, um in Problemfällen schnell reagieren zu können. Mhm. Also der muss sehr nah dran sein, sage ich mal, an der Antriebstechnik, an der Anlage, was auch, sage ich mal, eine relativ zeitintensive Geschichte ist, viel Erfahrung bedarf und heute auch, sagen wir mal, einen großen Personaleinsatz erfordert
an der Stelle. Mhm. Okay, und mit welcher Herausforderung ist dieser Kunde jetzt zu euch gekommen? Das heißt, der hat Antriebe von SEW jetzt irgendwo im Einsatz, im Feld, in der Produktion oder wie genau nutzt er eure Produkte jetzt?
Seine Grundforderung war im Endeffekt, er möchte stärker Betriebsdaten in Nutzen wandeln können. Ja. Mhm. Und er möchte das einfach, ohne jetzt ein System zu haben, in das er ständig reingucken muss. Und da haben wir ihm eben ein System jetzt installiert, also unser Drive-Radar-System für Industriegetriebe, das alle Komponenten überwacht und sich selbstständig meldet, noch bevor ein Schaden entsteht.
Mhm. Und so ein möglicher Schaden wäre jetzt zum Beispiel, dass Stillstände hervorgerufen werden oder mit welchen Einbußen muss der Bediener heute arbeiten?
Gut, ein Stillstand wäre jetzt irgendwie eine Folge von einem Schaden. Ja. Im Endeffekt tickt ja an jedem Bauteil irgendwo eine Uhr. Es gibt dann die typischen Verschleißteile, die dann quasi als erstes ausfallen. Und da geht es eben darum, genau drauf zu gucken. Und das ist auch genau die Vision hinter unserem Thema. Also wir wollen dem Kunden eine Prognose anbieten, also einen Countdown in Betriebsstunden für jedes Verschleißteil, dass er eben da entsprechend reagieren kann.
Okay, perfekt. Und so ein Verschleißteil wäre sozusagen eine Komponente, die in so einem Industriegetriebe verbaut ist.
Ja, typische Verschleißteile sind da bei den Industriegetrieben die Lager, die Verzahnung, das Öl, Dichtungen.
Okay, und das heißt, mit eurer Lösung, wenn ich es jetzt so verstanden habe, DriveRadar, kann ich entsprechend die Daten so aufnehmen, dass ich diese Verschleißteile irgendwo schon vielleicht ein Stück weit prädiktiv warten kann. Ich habe eben die Möglichkeit, mit den Daten zu arbeiten und mir diese entsprechend zu analysieren, habe ich so richtig verstanden?
Genau. Die Daten werden von unserem System erfasst, in die Cloud übertragen, die werden dort mit den Produktinformationen gepaart, automatisch analysiert, visualisiert. Das heißt, der Kunde kann sich da im System auch jederzeit, wenn er möchte, einen Überblick über den Zustand seiner Gesamtanlage, aller angeschlossenen Antriebe holen, hat aber nicht jetzt den Druck, da reinzuschauen, kann sich da im Endeffekt entspannt zurücklehnen und warten, bis sich das System bei ihm meldet, falls irgendwas passiert. Ja. Also ähnlich wie wir es jetzt bei uns im Fahrzeug auch handhaben, da schaut vor der Fahrt keiner mehr aufs Öl, sondern verlässt sich einfach darauf, dass sich das Fahrzeug meldet, wenn der Ölstand in den kritischen Bereich absinkt.
Ja, ja, okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert sowas? Das heißt, ihr müsst ja quasi die Daten von dem Getriebe irgendwie in die Cloud bringen. Habt ihr da am Getriebe irgendwie ein Gateway sitzen, was diese Daten aufnimmt konkret? Oder wie funktioniert so die Verbindung von der Hardware in die Cloud?
Wir haben ein standardisiertes Paket am Getriebe. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Die gleiche Hardware, die im Getriebe sitzt. Das besteht aus einem Sensor-Setup und eben einem kleinen Edge-Device, auf das die ganzen Sensoren geschaltet sind. Dort werden die Daten vorverarbeitet und über ein Modem dann über Mobilfunk quasi in die Cloud geschickt, über eine sichere Verbindung natürlich.
Jetzt hattest du ja gerade auch schon so über die Analysen gesprochen. Ihr habt ja vor allem das Know-how, sage ich mal, tiefgreifend in das Getriebe reinzuschauen und Insights aus den Daten rauszuholen. Was sind denn, sag ich mal, die mehrwertbringenden Daten in so einem Industriegetriebe, wie muss ich mir das vorstellen? Geht es da um Schwingungen oder um was sind das für Daten, über die wir hier sprechen sozusagen?
Genau, also die Schwingungsanalyse ist mit Sicherheit der Kern der Anwendung. Damit überwachen wir Lager und Verzahnung. Mhm. Also Lager und Verzahnung sind bei uns natürlich dauerfest ausgelegt, aber da kann es jetzt, sag mal, durch eine Blockage in der Anlage oder irgendwelche Stöße oder schadhafte Schwingungen, die von außen aufs Getriebe kommen, dann trotzdem mal zu Verschleiß kommen. Und da geht es eben darum, sowas so früh wie möglich zu identifizieren. Ja. Weil wenn eins von den, sagen wir mal, den größeren mechanischen Bauteilen ausfällt, dann ist es schon eine längerwierige Sache, um das wieder zu richten. Ja, also genau, und da geht es eben darum, so früh wie möglich dem Kunden da eine gelbe Ampel anzeigen zu können und ihm dann auch zu sagen, wie lange wird denn die Ampel noch gelb sein, bevor sie auf rot geht. Ja, dass er rechtzeitig Zeit hat zu reagieren, einen Service entsprechend einplanen kann, am besten in eine produktionsfreie Zeit und sich für diese Zeit auch die entsprechenden Werkzeuge, Ersatzteile und so weiter dann beschafft.
Okay, vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Wie funktioniert das genau vom Geschäftsmodell her? Ich meine, ihr liefert ja jetzt sozusagen zum Motor zusätzliche Informationen, die Stillstände oder Ähnliches verhindern. Ist da Mehrwert für den Kunden am Ende? Wie funktioniert das genau vom Geschäftsmodell her?
Genau. Also unser System liefern wir mit neuen Getrieben. Das liegt einfach daran, dass wir den neuen Zustand mit aufzeichnen wollen. Das System teacht sich dann selber. Ja. Das heißt, der Kunde kriegt von uns ein Hardware-Setup, das kauft er erstmal. Ja. Das wird als Plug-and-Play-Lösung am Getriebe montiert, mit dem Getriebe ausgeliefert und er zahlt dann an uns quasi eine monatliche Pauschale für die Nutzung IoT-Suite, so heißt bei uns die Webanwendung und der App. Ja, also die ganzen Dienstleistungen, die ganzen digitalen Dienstleistungen sind oder in der Webanwendung dann für ihn zur Verfügung gestellt. Damit kriegt er die Informationen, um Predictive Maintenance machen zu können. Über diese Anwendung, sage ich mal, hat er auch den direkten Kontakt zur SEW und kann seine Instandhaltung optimieren, seine Prozesse verbessern, seine Verfügbarkeit aufrechthalten. Die Einsparungen sind natürlich riesig, wenn man jetzt direkt den Produktionsausfall ansetzt. Wir fragen deswegen auch gern den Kunden als allererstes, an welcher Stelle das Getriebe dann eingesetzt werden soll, also was die Applikation ist oder was der Prozess dahinter ist, weil das oft wichtiger ist als die Kosten des Produkts selber. Also das Getriebe hat einen gewissen Preis, aber der Prozess dahinter, die Stunde, die der Prozess kostet, die Wertschöpfung, die da stattfindet, die ist meistens höher als jetzt der Getriebepreis als solches. Genau. Und die Frage, die wir dann häufig vom Kunden bekommen, natürlich, warum lohnt es sich jetzt für mich, so ein System einzusetzen oder lege ich mir vielleicht dann lieber einen Ersatzantrieb auf Lager? Und da ist unsere Meinung halt, dass der nachhaltigere Ansatz ist, so ein System einzusetzen, weil dann eben ein Lerneffekt einsetzt. Also ich kann dann wirklich, ich kriege Betriebsdaten, aus denen ich dann immer weiter Nutzen ziehen kann. Und wir sehen halt die große Chance für das Unternehmen an der Stelle, dass sich mal die Instandhaltung auch weiterentwickelt, dass die smarter wird und dann quasi ihre klassische Aufgabe, sagen wir, als Doktor der Anlage sich wandelt in eine Art, die werden quasi zum Personal Trainer der Anlage. Ja? Also nicht mehr der Arzt, sondern der Personal Trainer. Und dann geht es auch noch, sag ich mal, um das Thema Gesundheitszustand aufrechterhalten, aber eben immer stärker um das Thema Leistungssteigerung.
Ja, vielen Dank für die Darstellungsweise an der Stelle schon mal. Ich würde jetzt mal so ein Stück weit in das andere Thema schwenken. Wir hatten ja zum Anfang schon mal die Kernbereiche erläutert, würde noch mal ganz gerne zum Thema fahrerlose Transportsysteme mehr lernen. Peter, du bist noch da, ne?
Ja, natürlich. Ich habe spannend zugehört.
Sehr gut, sehr gut. Ich wollte mal gern wissen, im Bereich fahrerlose Transportsysteme, was sind denn hier die klassischen Herausforderungen eurer Kunde? Also das ist ja jetzt ein komplett anderer Bereich eigentlich, wenn ich das so kenne. Also fahrerlose Transportsysteme sind ja so FTS-Systeme, so heißt es ja, glaube ich, um im Endeffekt den innerbetrieblichen Materialfluss irgendwie aufrechtzuerhalten in einer Produktion. Was sind so die Herausforderungen eurer Kunden hier? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also fahrerlose Transportsysteme sind ja an sich kein neues Geschäftsfeld. Wenn man sich das mal anschaut, da gibt es Anlagen, die sind 25 Jahre alt. Das Ganze nimmt gerade aber wieder extrem Fahrt auf und wird ein ganz spannendes neues Thema aufgrund von ein paar Megatrends, die sich halt ergeben haben. Natürlich allem voran das Thema Digitalisierung, was ich auch schon angesprochen hatte. Die ganzen Daten, die jetzt zur Verfügung stehen, Technologien, die zur Verfügung stehen, wie Lithium-Ionen-Batterien, um die Fahrzeuge zu bewegen. Laser-SLAM als Navigationsmöglichkeit, ohne dass ein Strich auf dem Boden ist. Also da kommen ganz viele spannende neue Technologien dazu, die dafür gesorgt haben, dass man fahrerlose Transportsysteme heute so flexibel einsetzen kann, wie man sich das früher immer gewünscht hat. Das heißt, sie sind in den Fabriken, können die wirklich autonom durch die Gänge fahren. Das war früher nicht möglich und das sorgt dafür, dass das jetzt wieder interessant wird. Und natürlich das Wichtigste an der ganzen Sache ist eigentlich die Veränderung der Produktionen und der Fabriken von sich selbst. Der Individualisierungsgrad von uns Menschen persönlich steigt immer weiter. Und der sorgt dafür, dass klassische Produktionslinien ja, mit einem Lager, einer Fertigung, einer Montage, einer Endprüfung und was weiß ich nicht was, in dem Ablauf so nicht mehr funktionieren wird, um schnell, reaktionell auf die Anforderungen von Kunden einzugehen. Da kommt schnell eine neue Funktion hinzu, die muss in das Produkt schnell mit eingeführt werden. Wenn ich eine klassische Linie habe, dann funktioniert das nicht. Ich habe immer einen Bestandteil, der sehr langsam ist oder der neu dazukommt, dann habe ich nicht den Platz dafür in der Fabrik. Und das ist genauso das Problem und das sorgt dafür, dass Fabriken modularer aufgebaut werden. Sie werden in Prozessmodulen aufgebaut, an denen einzelne Stationen sind. Und diese Module werden willkürlich miteinander verknüpft, um ein individuelles Produkt des Kunden generieren zu können. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Standardverbindungstechniken wie ein Förderband es irgendwie nicht mehr geben wird. Und dafür dienen dann unsere fahrerlosen Transportsysteme, um solche Prozessmodule miteinander verbinden zu können und Material, Güter, Waren in der Fabrik von A nach B oder von einer Station zur nächsten bringen zu können.
Okay. Hast du da vielleicht ein Beispiel aus der Praxis? Also auch hier einfach, um mal zu verstehen, wie funktioniert das genau in der Anwendung beim Kunden? Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, also da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungen, die wir da entsprechend schon haben, die wir da umgesetzt haben. Wir haben einen Kunden, bei dem wir Materialien zum Bau einer Küche transportieren. Wir haben einen Kunden, wo wir von Bearbeitungsstation zu Bearbeitungsstation fahren, wo Solarpanels bearbeitet werden. Und wir haben jetzt auch einen Kunden, das ist recht spannend, in der Lebensmittelindustrie, wo wir Lebensmittel transportieren und von einer zur nächsten Bearbeitungsstation bringen und tatsächlich sogar eine Bearbeitung dann mit dem Fahrzeug oder während des Produkt auf dem Fahrzeug ist, durchführen. Und das sind alles so neue, innovative Ansätze, die Kunden teilweise sich überlegen, wie sie ihre Produktionen damit optimieren können mit diesen Technologien, um dort wettbewerbsfähig einfach langfristig bleiben zu können in den teilweise recht schwierigen Feldern.
Okay, wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel der Lebensmittelindustrie bleibe, wie macht der Kunde das heute oder wie hat er es vorher gemacht? Ich weiß jetzt nicht, welchen Status das Projekt hat, aber im Endeffekt, was für Herausforderungen hat der Bediener heute?
Also der Bediener selber hat in dem Fall eigentlich kaum Herausforderungen gehabt, weil es ein völlig automatisierter Prozess bis jetzt schon war. Er war nur sehr platzintensiv und es hatte den großen Nachteil, dass nicht in den Prozess eingegriffen werden konnte. Das heißt, der Prozess wurde gestartet, läuft im Prinzip ab und es muss gewartet werden, bis der Prozess abgeschlossen ist und es kann nicht eingegriffen werden. Jetzt ist es so, dass wir deutlich weniger Platz entsprechend verbrauchen. Und sollte der Bediener feststellen, dass er eingreifen muss, dass etwas verändert werden muss, dann kann er das direkt tun, kann flexibel agieren und kann dann halt zum Beispiel ein Gestell mit einem Fahrzeug aus diesem Prozess rausholen, ohne den Gesamtprozess abbrechen, verändern zu müssen. Und das sind natürlich schon enorme Vorteile, die mit fahrerlosen Transportsystemen damit erreicht werden können, weil wir viel flexibler in den Prozess eingreifen können und ihn verändern können, so wie es gerade notwendig ist.
Okay, das heißt, in dem Prozess, also würde das normalerweise Ende zu Ende durchlaufen und jetzt hat er eben die Möglichkeit, sag ich mal, mit einem fahrerlosen Transportsystem das dort entsprechend in den Prozess zu integrieren und dann eben auch in den Prozess einzugreifen. Wie funktioniert das dann genau? Also was, nur um das zu verstehen, wenn ich mich jetzt in diese Situation hineindenke, in den Bediener, wie funktioniert das? Also ich muss ja irgendwie den ganzen Prozess wahrscheinlich erstmal auseinandernehmen und schauen, dass man das mit dem System, was da auch entsprechend läuft, synchronisiert oder was muss ich da alles beachten?
Nee, das ist eigentlich relativ einfach. Also wir gehen davon aus, dass der Bediener natürlich weiß, was er da tut und das Problem erkannt hat und gesehen hat und für sich die Lösung identifiziert zu sagen, okay, ich muss jetzt dieses eine Gestell, auf dem das Produkt entsprechend drauf ist, aus dem Prozess herausholen und entweder in den Nacharbeitungsprozess bringen. Das ist bei Lebensmitteln selten der Fall. Er wird das dann wieder zurückgeführt in den Prozess ganz am Anfang oder es muss halt vernichtet werden. Und das ist dann halt etwas, was er direkt tun kann an unseren Bedienterminals und greift da quasi rein, wählt das Produkt aus, das Gestell aus und schaut, welches Fahrzeug gerade eben Zeit hat und gibt dem Auftrag quasi quasi da einzugreifen und das entsprechend rauszuholen. Und das ist halt auch das Schöne, was jetzt, wie gesagt, mit den neuen Technologien möglich ist, dass diese fahrlosen Transportsysteme so flexibel einsetzbar sind, direkt Aufträge gegeben werden können oder natürlich mit der Schnittstelle zu einem übergeordneten Materialflusssystem die Standardaufträge automatisiert durchlaufen.
Ich würde noch mal ganz gern auch hier verstehen, ich meine, ihr habt da ja wahrscheinlich auch entsprechend die Antriebe verbaut und so weiter. Welche Daten liefern denn hier jetzt den Mehrwert an der Stelle? Also arbeitet ihr hier auch mit den Daten aus dem Feld über die Cloud oder ist das eher eine Lösung, die in einem anderen Rahmen stattfindet?
Das, was wir bei den Systemen natürlich haben, ist, solche fahrlosen Transportsysteme sind meistens, wie gesagt, für den Materialfluss in der Produktion zuständig. Das heißt, Kunden sind mit diesen Daten nochmal sehr, sehr viel sensibler, weil darauf Rückschlüsse ziehbar sind, wie die Produktionssituation gerade eben bei einem Kunden aussieht. Daher gehen wir erstmal von einem relativ abgeschlossenen System, in dem wir sagen, okay, unsere Fahrzeuge, die natürlich mit unseren Getriebemotoren ausgestattet sind, die aber natürlich mit unseren Umrichtern unterwegs sind, die mit Scannern ausgestattet sind, um zu erkennen, ob Plätze belegt sind, ob eine Last auf dem Fahrzeug ist, Kommunikationsmöglichkeiten über Lichtkommunikation, was auch immer, also eine Vielzahl an Sensoren, die da unterwegs ist, die verschiedenste Dinge aufnehmen können und auch an den Nutzer zurückmelden können. Und mit einem lokal betriebenen Condition Monitoring sind wir mit dem Drive-Radar dort genauso unterwegs. Aber mit dem Punkt, dass es halt relativ oder deutlich komplizierter ist, hier Zugriff aus der Ferne auf diese Daten entsprechend zu haben. Gerade zum Beispiel, wenn wir Systeme in der Automobilindustrie haben, da gibt es natürlich absolut keinen Zugriff von woanders drauf auf diese Daten. Aber die Systeme sind die gleichen, wie auch der Tamim schon erzählt hat, für unsere Großgetriebe, nur halt in den Fahrzeugen eingebaut. Und in den Fahrzeugen sind halt deutlich mehr Sensoren automatisch. Das heißt, ich kann hier genauso gut erkennen, ob ich irgendwelche Schwierigkeiten am Fahrzeug bekomme, ob wir irgendwelche Servicemaßnahmen durchführen müssen. Und teilweise, wie gesagt, gibt es dann auch Schnittstellen direkt zu unserem System und unsere Service-Kollegen werden beauftragt, den Service an dem Fahrzeug durchzuführen.
Okay, verstehe. Ja gut, wenn ich jetzt nochmal auf das Lebensmittelindustriebeispiel zurückkomme, da ist es dann ja wahrscheinlich so, dass ich in diesem fahrerlosen Transportsystem unglaublich viele verschiedene Arten von Daten erheben kann, also sei es jetzt irgendwie von einem Scanner oder von anderen Sensoren, die irgendwie Daten liefern, die ich dann wieder je nach wahrscheinlich meinem individuellen Case entsprechend zurückspielen kann, ne?
Genau. Und das hilft uns auch dabei, da für die SEW Eurodrive und für unsere Kunden neue, interessante Geschäftsmodelle aufbauen zu können. Wir können zum Beispiel auch eine Gewichtsmessung durchführen, wir können eine Fahrzeugstreckenmessung durchführen, wie viel das Fahrzeug fährt. Und solche Dinge können zum Beispiel dazu führen oder werden dazu führen, dass wir zum Beispiel Pay-Per-Use-Modelle einführen werden, wo wir sagen, okay, ein Kunde hat 10 Fahrzeuge, die er entsprechend bei sich im Einsatz hat. Und jetzt bleiben wir bei der Lebensmittelindustrie. Im Weihnachtsgeschäft und Ostergeschäft geht das deutlich nach oben. Dann kann er sich entsprechend 2, 3 Fahrzeuge in seine Anlage über ein Pay-Per-Use-Modell in dem Moment entsprechend mit reinholen. Wir berechnen quasi aufgrund der ganzen Sensoren, die im Fahrzeug sind, wie die Fahrzeuge in der Ausnutzung sind und dafür entsprechend bezahlt er nur und anschließend können wir die Fahrzeuge wieder zurückholen. Solche Dinge, solche neuen Geschäftsmodelle werden halt in dieser Gesamtkombination neue Sensoren, Digitalisierung, Cloud-Dienste, das wird halt alles möglich, was vorher einfach undenkbar war.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal kurz aufs Geschäftsmodell zurückzukommen. Das heißt, ihr überlegt auch in Richtung Pay-per-Use dann entsprechend diese fahrerlosen Transportsysteme anzubieten im nächsten Schritt und die dann entsprechend nach, rechnet ihr die dann nach Verfügbarkeit as a Service ab oder wie funktioniert das genau? Weil wir hatten ja jetzt, oder du hast ja auch gerade gesagt, das sind Daten-Insights, die ihr liefert, wie lange fährt das Fahrzeug, wie kann man da vielleicht auch Fahrwege optimieren und solche Themen. Wie funktioniert das genau? Kannst du das nochmal ganz kurz ausführen?
Also wir haben das jetzt gerade mal so ein bisschen erforschen lassen, welche Möglichkeiten dort bestehen und haben uns ein modulares Erlösmodell entsprechend dabei aufgebaut, wo wir gesagt haben, wir schauen uns mit dem Kunden zusammen an, was dahinter steht und wie so eine Gewichtung aussieht. Die kann nämlich nach Fahrstrecke sein, die kann nach Gewicht sein, was transportiert wird, die kann nach Anzahl Aufträgen sein, die kann aber auch noch viele verschiedene andere Punkte beinhalten. Das liegt einfach daran, dass wir sagen, nicht alle Anwendungen sind gleich. Wir haben zum Beispiel Anwendungen, wo unsere Fahrzeuge 200 Kilo transportieren transportieren, aber dafür einen Kilometer unterwegs sind. Wir haben aber auch Anwendungen, wo das Fahrzeug 2 Tonnen transportiert, wir aber nur 200 Meter fahren. So, und jetzt zu sagen, das wäre, ist ein fixes Modell, das funktioniert in dem Fall halt einfach nicht. Daher, wie die SEW grundsätzlich tickt, dass wir versuchen, alles aus einem modularen Baukasten aufzubauen, so wie wir unsere Fahrzeuge aus modularen Baukasten aufbauen, unsere Getriebemotoren, so wollen wir das bei den Erlösmodellen machen. Und ja, auch bei dem Thema Dreifahrer, auch da ist das mit dem kondischen Monitoring so, dass man sich aus verschiedenen Bestandteilen quasi das zusammensetzen kann, was für den Kunden gerade das Wichtigste und das Beste und das Notwendigste ist.
Ja, vollkommen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde mit euch darüber weitersprechen. Vielleicht, ich würde mal versuchen, die Kurve so in Richtung Ende zu bekommen mit Blick auf die Zeit. Ich denke mal, wenn es da Interesse gibt, können wir das ja auch nochmal woanders vertiefen. Jetzt mal, ihr habt ja verschiedene Projekte schon gesehen aus unterschiedlichen Ausprägungen. Für mich wäre spannend, mal ein bisschen vielleicht auch Tipps und Learnings aus der Praxis mitzugeben. Habt ihr da Themen, wo ihr sagt, das könnte man auch anderen Hörern gut mitgeben, um daraus zu lernen?
Ja, also ich kann es insofern sagen, wenn wir über das Thema fahrlose Transportsysteme sprechen und Kunden sich damit entsprechend auseinandersetzen wollen, dann versuchen wir gerade, wenn wir ein bisschen unterstützen dem Kunden und im Consulting-Bereich da sind, das Motto von meinem Chef da durchzuziehen und zu sagen, kreative Zerstörung. Wir müssen die Prozesse in einer modularen Fabrik komplett anders denken. Wir müssen mit den neuen Technologien, die uns zur Verfügung stehen, Prozesse völlig anders denken. Und das ist ein mutiger Schritt, da entsprechend nach vorne zu gehen und innovativ zu sein. Und das fällt manchen sehr schwierig, aber da muss man einfach wirklich diesen Schritt gehen und zu sagen, wir müssen das verändern, um hier effizient und effektiv in der Zukunft sein zu können. Und da, wie gesagt, kreative Zerstörung kann ich da unseren Kunden nur immer wieder empfehlen und mit auf den Weg gehen. Und Lerneffekte gibt es in jedem Projekt unglaublich viele, die da immer wieder dazukommen. Und auch da helfen uns die neuen Technologien, das besser verstehen zu können, schneller verstehen zu können und besser umsetzen zu können.
Ja, perfekt. Ich glaube, das wird jetzt der Slogan für meinen Podcast, die kreative Zerstörung. Das ist ein guter Slogan. Sehr cool. Wenn ich mal so in Richtung Zukunft blicke, was glaubt ihr, kommt da noch? Wir reden ja jetzt schon über 5G und über diese ganzen Technologiethemen oder Zukunftsthemen. Was glaubt ihr, wird da noch kommen?
Ja, auch da kann ich nur wieder sagen, die steigende Anzahl der Sensoren, die wir immer wieder haben werden, sei es in unseren Getriebemotoren, sei es in unseren Umrichtern, sei es in Fahrzeugen, sorgen einfach dafür, dass wir immer mehr Informationen beim Kunden direkt haben können. Und daraus werden sich digitale Geschäftsmodelle entwickeln, an die wir heute noch gar nicht denken können. Wenn man sich das überlegt, was da für eine riesige Anzahl und Flut an Sensoren in Zukunft in so einer Fabrik sein wird oder auch, wie gesagt, mit den Fahrzeugen, die entsprechend umherfahren und die Umwelt wahrnehmen, was da alles an Möglichkeiten besteht, da glaube ich, dass da noch ganz, ganz viel auf uns zukommt und ganz viele kreative Ideen da noch entstehen werden, was man an Technologien dort noch machen kann.
Okay. Ja, vielen Dank für eure Einsicht hier und auch schon mal vielen Dank für die Zeit. Ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich fand, es war eine wirklich spannende Session. Die 2 Use Cases wirklich spannend. Der Case von Wuppermann mit dem Stahlband-Coils und auch, was du genannt hattest, aus der Lebensmittelindustrie, um mal zu verstehen, wie so ein autonomes Fahrzeug funktioniert oder fahrerloses Transportsystem so. Wirklich spannende Insights. Vielen Dank dafür und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch dir für die gute Moderation und den Weg durch den Podcast. Hat Spaß gemacht.
Ja, alles klar. Da kann ich mich nur anschließen. Vielen herzlichen Dank.
Also, habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Danke, bis dann. Ciao.
Hallo zurück. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet entsprechend mehrwertbringende Inhalte für euch mitnehmen. Und wenn ja, werdet gern Follower des Podcasts. Dann seid ihr auch gleich up to date für neue Folgen, News und Trends rund um das Thema Industrial IoT. Bei Fragen zu konkreten IoT-Projekten oder Feedback schreibt mir gern direkt über LinkedIn oder nutzt das Kontaktformular auf iotusecase.com. Wir bieten hier auch Unterstützung aus unserem IoT-Use-Case-Netzwerk heraus und aus unserer Use-Case-Datenbank und betreiben hier Matchmaking zu spezifischen Themen. Die besprochenen Praxisbeispiele, also die Use-Cases der Anbieter und den dazugehörigen Anwendern, sind direkt unter iotusecase.com zu finden. Recht einfach zu schreiben, also IoT wie das IoT und Use Case zusammen in einem Wort geschrieben.com. Wenn ihr hier auch eure Use Cases und euer Unternehmen vorstellen möchtet, ein bestimmtes Thema im Podcast hören wollt oder jemanden kennt, der über Use Cases aus der Praxis berichten kann, meldet euch gern direkt über LinkedIn oder das Kontaktformular bei mir. Und wir tun alles, dass dieser Interviewpartner, die Use Cases oder diese Folge beim nächsten Mal mit dabei ist. Ganz allgemein freuen wir uns natürlich, dass unser Netzwerk an unterschiedlichen Bedarfsträgern aus dem Industrial IoT-Umfeld stetig wächst. Gemeinsam wollen wir hier Know-how für das industrielle Internet der Dinge stärken und teilen, um Potenziale für die deutsche Industrie transparent zu gestalten und in der Praxis auch wirklich anwendbar zu machen. Ausgangspunkt sind hierfür, wie bekannt, die konkreten Anwendungsfälle, also die Use Cases. Und mit diesem Ansatz wollen wir Lernkurven steigern, geniale Ideen aus Deutschland und auch Ansätze von unterschiedlichen Bedarfsträgern teilen, aber auch über Fehler, Risiken und vertane Chancen berichten. Bis zur nächsten Folge, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.